Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. In Folge 32 dreht sich alles um das Thema Schmerz. Mein Name ist Silvana Strieder und ich darf Ihnen unsere heutige Expertin vorstellen. Oberärztin Dr. Waltraud Strohmer. Sie beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit diesem Thema und betreut chronische Schmerzpatientinnen. Die Expertin erklärt unter anderem, warum Schmerzen oft falsch behandelt werden, welche Unterschiede es zwischen Männern und Frauen wirklich gibt, wie wichtig körperliche Aktivität ist und wie Apothekerinnen dank kleiner Tricks bei der Beratung an der Tara oft Großes für die Gesundheit ihrer Patientinnen bewirken können. Das Interview mit Oberärztin Dr. Waltraud Strohmer führt ÖAZ-Redakteurin Magister Dr. Ruth Streibel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ÖAZ im Ohr. Mein Name ist Ruth Streibel und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Schmerz. Dazu darf ich die renommierte Schmerzmedizinerin und Vizepräsidentin der Österreichischen Schmerzgesellschaft, Frau Dr. Waltraud Strohmer, bei uns im Podcast begrüßen. Herzlich willkommen.
Danke sehr für diese Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen, mit uns über dieses spannende Thema zu sprechen. Es ist ja durchaus sehr vielseitig. Schmerzmedizin, Schmerztherapie. Um unsere Hörerinnen und Hörer alle beim selben Stand abzuholen, würde ich Sie bitten, können Sie vielleicht für uns mal eine kleine Definition geben? Was ist Schmerz? Wie wird er definiert und klassifiziert und welche Arten davon gibt es?
Ja, also Schmerz ist eine sehr unangenehme, sensible und emotionale Erfahrung, Empfindung aufgrund eines tatsächlichen oder möglichen Gewebeschadens. Und da drinnen steckt schon Sensorik, das ist Elektrizität, wenn man so möchte, die passiert, wenn man sich verletzt. Aber es steckt auch schon Emotion drinnen. Das heißt, wenn man sich verletzt, spielt auch das Gefühlsempfinden eine Rolle, und zwar dann, wenn es wird chronisch. Und chronischer Schmerz bedeutet Schmerzen länger als 3 Monate. Das ist eine Zeitklassifikation. Alles, was länger als 12 Wochen andauert, bezeichnen wir als chronisch und da verändert sich der Mensch, jeder, Sie und ich auch, biopsychosozial. Wir müssen nur schauen, was ist denn die Ursache gewesen und wie hat sich denn der Mensch sozial verändert? Rückzug, nicht mehr hinausgehen, nicht mehr ins Theater gehen, auch sich abwenden von Freunden, weil man keine Lust dazu hat und auch psychisch, also Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen. Und wenn wir jetzt, Sie haben gesagt, was bedeutet das denn? Ja, es bedeutet für uns auch zu schauen, welche Schmerzart und welche Schmerzstärke hat denn der Patient. Es gibt nicht den Schmerz, es gibt unterschiedliche Schmerzarten und die müssen definiert und differenziert werden, weil jede Schmerzart unterschiedlich mit unterschiedlicher Medikation und Verfahren behandelt werden.
Dankeschön für diese umfassende Definition. Wenn wir zum Thema Chronifizierung kommen, ja, das haben Sie kurz angesprochen. Wie funktioniert das im Körper? Ist das eine rein körperliche Sache oder was ist da alles dabei?
Sehr viel Pathophysiologie und ich liebe die Pathophysiologie. Wenn ich mich verletze, werden, indem ich zwicke mich jetzt zum Beispiel, das sehen Sie nicht, aber Sie müssen es mir glauben, ich zwicke mich und in dem Moment werden Prostaglandine, Entzündungsmediatoren, Neuropeptide freigesetzt. Mache ich jetzt keine adäquate Schmerztherapie, dann senkt sich die Reizschwelle dieses Nozizeptors, dieser Zelle, die Schmerz leitet, und das Schmerzempfinden wird immer stärker. Ein immer kleinerer Reiz führt zu immer mehr Schmerz. Und dann kommt es noch dazu, dass die Berührungsfasern, ich streichle mich, plötzlich ist das Streicheln Schmerz, das sind Mechanorezeptoren, umfunktioniert werden zur Schmerzleitung. Und diese Bahnen ziehen dann über den Arm, das Bein, wo auch immer, zum Hinterhorn des Rückenmarks. Und diese Senkung der Reizschwelle peripher am Ort des Geschehens nennen wir periphere Sensibilisierung. Ein immer kleinerer Schmerzreiz tut mehr weh und Berührung tut plötzlich sehr weh. Und im Hinterhorn des Rückenmarks, da wartet eine Zelle. Wir nennen sie WDR-Neuron, White Dynamic Range Neuron. Und viele Fasern aus der Peripherie, Schmerzfasern, Berührungsfasern, konvergieren, ziehen wie ein Trichter zu dieser einen Zelle. Und wenn wir keine gute Schmerztherapie machen, senkt sich plötzlich auch die Reizschwelle dieser Zelle. Und ein Schmerzreiz tut immer mehr weh. Und das Schmerzareal dehnt sich dazu noch aus. Es wird noch größer. Und dann kommt es dazu, wenn ein Arzt sich auf dem Gebiet der Schmerzmedizin nicht so auskennt, dass er sagt, oh, das kann nicht stimmen, das ist ein Hypochonder. Da wurde er operiert und das alles tut ihm weh, das kann doch nicht sein. Und dann kommt natürlich auch das Sympathikus dazu, das vegetative Nervensystem, was auch eine große Bedeutung hat, wenn Schmerz akut ist. Wenn wir nicht akut behandelt und der Sympathikus ist aktiv, der fördert Morbidität und Mortalität unserer Patienten. Das sind nicht die Medikamente, wenn sie falsch eingesetzt werden, natürlich, aber auch der Sympathikus. Denn er führt zu Vasokonstriktion, er zieht die Arterien zusammen und hat am Patient bereits Erkrankungen im Bereich des kardiovaskulären Systems, vielleicht sogar einen Herzinfarkt gehabt, eine KK, kann er hier weitreichende negative Folgen haben. Auch die Lungenfunktion wird negativ beeinflusst, die Psyche. Es kommt zu Verspannungen und dann bin ich in dem Teufelskreis. Schmerz, Psyche, Verspannung, Schmerz und das Immunsystem wird negativ beeinflusst. Und dann kommt es eben zu dieser Chronifizierung.
Ja, das heißt, es hat weitreichende Folgen. Man hört ja immer wieder den Begriff Schmerzgedächtnis. Ja. Fällt das da hinein?
Genau, Sie haben mir sehr gut zugehört. Patienten fragen mich immer wieder, habe ich ein Schmerzgedächtnis? Und dann habe ich so die Vorstellung, sie glauben, irgendwo ist da im Gehirn eine kleine Erbse gewachsen und da drinnen ist der Schmerz zu Hause. Schmerzgedächtnis bedeutet nichts anderes wie diese Senkung der Reizschwellen, diese erhöhte Empfindsamkeit, weil Sie müssen sich vorstellen, wir wissen aus elektrophysiologischen Untersuchungen, nach 150 Schmerzreizen ist dieses WDR-Neuron im Hinterhand des Rückenmarks aktiv. Da kann eine Wunde verheilt sein. Es sendet noch immer Schmerzsignale zum sensomotorischen Kortex, zum Gehirn, wo wir Schmerz komplett interpretieren. Wo, wie stark, was empfinde ich dabei und die vergleiche mit der Vergangenheit. Und da kann es sein, dass ich eben diese Sensibilisierung habe, die Schmerzreize fallen weg, dann wird es ein bisschen ruhiger um das Schmerzgeschehen, aber plötzlich hat man ein neues Schmerzereignis oder man wird operiert. Und das sind die Patienten, ich bin Anästhesistin, wo ich weiß, auf die muss man besonders aufpassen, weil die Gefahr laufen, sehr starke Schmerzen postoperativ zu empfinden. Und die werden von uns auch dementsprechend perioperativ vor, während und nach einer Operation begleitet und mit bestimmten Verfahren noch behandelt.
Wenn ich das jetzt ganz einfach zusammenfassen darf, kann man da den Rückschluss ziehen, dass jeder Schmerz behandelt werden soll?
Ja, definitiv. Jeder Schmerz muss behandelt werden. Wenn ich mich jetzt anschlage, nicht dieser Schmerz vergeht doch von alleine. Ja? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe Rückenschmerz, ne? Ich kann mir aufstehen, es tut mir der Rücken weh, es wird am Tag langsam, am Abend ist weg oder am nächsten Tag. Okay. Ja, aber wenn ich jetzt Schmerzen habe, sehr heftige, bedrohliche Schmerzen, dann muss ich sofort ins Krankenhaus, weil ich kann ja Herzinfarkt, ich kann ja Blinddarmentzündung, ich kann ja all diese Erkrankungen, die behandlungswürdig sind, haben. Eine Fraktur erkenne ich. Also muss behandelt werden natürlich. Aber wenn ich jetzt Schmerzen habe, Kopfschmerzen habe, Rückenschmerzen habe, die länger andauern, die jetzt nicht so heftig sind, dass ich von alleine ins Krankenhaus laufe, weil ich auch Angst habe, aber es dauert an, dann sollte ich zu jemandem gehen, der sich in der Diagnostik auskennt und hier die adäquate Medikation oder auch andere Verfahren, wir machen ja Physiotherapie, Psychotherapie, multimodale, interventionelle Therapie, interdisziplinäre Therapie, dass dieses Konzept für jeden einzelnen Patienten erstellt wird.
Frau Dr. Stromer, Sie sind als Oberärztin an der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Landesklinikum Waldviertel Horn tätig und haben ja selbst eine Wahlarztpraxis für Akupunktur und Schmerztherapie. Wie nehmen Sie denn in Österreich die Versorgungslage in der Schmerzmedizin wahr?
Schlecht. Leider sehr schlecht und deswegen sind wir politisch von der ÖSG aus und Sektion Schmerz der ÖGARI aus sehr aktiv, um die Schmerzversorgung zu verbessern. Und deswegen haben wir auch Positionspapiere geschrieben, wo wir erklären, wie unterschiedliche Schmerzarten, Symptome, Syndrome behandelt werden sollen. Politisch waren wir aktiv, die integrative Schmerzmedizin in den Österreichs Strukturplan Gesundheit und jetzt auch in die regionalen Strukturpläne hineinzubekommen, wo entsprechend der Leitlinien die Patienten auch auch versorgt werden sollen. Finanziert natürlich von der österreichischen Gesundheitskasse in Absprache. Es starten Pilotprojekte, auch um hier aufzuzeigen, wenn adäquat und korrekt behandelt wird, dann geht es dem Patienten rasch wieder besser. Chronische Schmerzen werden doch auch nicht schmerzfrei wieder behandelt. Also das müssen wir unseren chronischen Schmerzpatienten auch sagen. Hier geht es nicht um Schmerzfreiheit, geht es um Lebensqualität, Schmerzlinderung, wir sagen größer gleich 30%, Schlaffähigkeit, Funktionalität, soziale Teilhabe. Ja, und wir wissen zum Beispiel, wenn man uns den neuropathischen Schmerz anschaut, der Nervenschmerz, der einschießend, brennend, elektrisierend, ist eine Hölle für jeden einzelnen Patienten. Da wurde in Österreich eine Umfrage gestaltet, wie Allgemeinmediziner mit welchen Medikamenten, die diese Schmerzart behandeln, zu 58% mit NSAR. Die wirken hier aber nicht. Da ist eine ganz andere Pathophysiologie dahinter. Ja, also wir haben hier zu tun und wir sind vehement dabei, die Schmerzversorgung zu verbessern. Und deswegen haben wir auch eine Kooperation mit der Apothekerkammer hergestellt, zum Beispiel, weil Apotheker an der Tara ganz wichtige Kooperationspartner sind. Das war mir so wichtig, das habe ich initiiert, weil die Patienten, wir haben Over-the-Counter-Präparate, die gehen doch dorthin, holen sich die. Oder sie gehen immer wieder hin, holen sich die Medikamente und so. Im beiläufigen Gespräch sagt er, ja, es wirkt nicht, das NSAR, und es schießt so ein und elektrisiert. Und dann kann der sagen, hoppala, was? Es schießt bei Ihnen ein, elektrisiert? Dann haben Sie doch das falsche Medikament. Da gehen Sie doch dort oder dorthin. Verstehen Sie? Also wir müssen hier verbessern und jeder Einzelne, und das ist auch der Apotheker an der Tara, ist für uns ÖSG und Sektion Schmerz der ÖGARI ein ganz wichtiger Kooperationspartner.
Ja, das ist schön gesagt. Vielleicht, wenn wir schon dabei sind, unsere Hörer sind ja viele Apothekerinnen und Apotheker, wenn Sie vielleicht kurz aus Ihrer schmerzmedizinischen Expertise sagen können, was sind denn die zentralen Merkmale, Hinweise im Gespräch an der Tara, bei der Kurzanamnese? Worauf muss man achten, wenn OTC-Präparate nicht mehr wirken, wenn schmerzmedizinische Abklärung benötigt wird?
Also natürlich abgesehen davon, dass man auch auf Organinsuffizienzen achten sollte an der Tara, ob der Patient Erkrankungen hat im kardiovaskulären System, ob er Probleme hat mit der Niere, Grunderkrankungen hat, wo man bestimmte Medikamente einfach nicht hergeben darf, ja, und hier kontraindiziert sind oder Medikamenteninteraktionen einfach passieren können, ist mir essentiell, dass man auch als Apotheker an der Tara die Schmerzarten ein bisschen differenzieren kann. Ja? Weil daraus ergibt sich auch die Schmerzqualität und dann weiß ich auch, wie der Patient ungefähr behandelt werden soll. Und wenn ich jetzt kurz sagen darf, es gibt den nozizeptiven Schmerz, so heißt der Begriff, das ist somatisch. Muskelbänder und Gelenke, Kopfschmerz gehört dazu zum Beispiel auch. Ja? Den kann man, wenn keine Kontraindikation besteht, mit NSAR behandeln, mit zentralen Nicht-Opioid-Analgetika, mit Paracetamol und eigentlich mit fast jedem Opioid, weil jedes Opioid von Tramadol und jedes starke Opioid hier wirksam ist. Dann gibt es den viszeralen Schmerz, der Schmerz der inneren Organe, Unterleib und Oberbauch, chronische Pankreatitis, Endometriose zum Beispiel auch, abakterielle Prostatitis zum Beispiel auch, das wiederum eine spezielle Schmerzart ist, weil da steht diese Sensibilisierung dieser Neurone im Hinterhirn des Rückenmarks, diese WDR-Neurone, eine bestimmte Rolle. Da brauchen wir dann auch Koanalgetika, weil diese Patientinnen und Patienten haben oft eine viszerale Hyperalgesie, also diese Schmerzverstärkung, und auch Frauen mit Endometriose zum Beispiel, auch eine Hypervigilanz, eine vermehrte Aufmerksamkeit auf diese körperlichen Geschehen. Da behandeln wir auch Mykoanalgetika, die wir verwenden zur Behandlung neuropathischer Schmerzen, Nervenschmerzen und bestimmte Opioide, wie Oxycodon und Buprenorphin zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es eben den neuropathischen Schmerz, eine Dysfunktion oder Läsion im peripheren und zentralen Nervensystem. Und die behandeln wir lokal topisch mit Lidocain, Capsaicin, Ambroxol, Salbe zum Beispiel auch. Wir können Botox auch verwenden, beziehungsweise Antikonvulsiva, Antidepressiva und bestimmte Opioide wie das Tramadol, Buprenorphin, Oxycodon, zum Beispiel auch der Pentadol. Und wenn man jetzt die Schmerzqualität hernimmt, es gibt auch den entzündungssomatischen Schmerz, der rheumatologische Schmerz, Rheuma, wo die Gelenke auch geschwollen und entzündet sind, wo NSAR Kortikoide eine Rolle spielen. Und dieser nozizeptive Schmerz, als Beispiel die Arthrose, das ist der Anlaufschmerz. Wenn ich gehe, dann sticht die Hüfte und es zieht. Ja? Der viszerale Schmerz kann krampfartig sein, stechend, drückend, mit Übelkeit zum Beispiel, völlig gefühlverbunden. Und der für mich so leicht eigentlich zu erkennbare neuropathische Nervenschmerz, auch wenn ich nicht weiß, welcher Nerv wehtut, wie das Syndrom heißt, vollkommen egal, ist einschießend, brennend, elektrisierend, die Nervenwurzel zieht runter in das Bein, ich habe Krämpfe, Wadenkrämpfe, da brauche ich doch kein Magnesium, da brauche ich ein Antikonvulsivum, verstehen Sie? Und die Berührung tut so weh. Und es, ich habe Ameisenlaufen, dieses Kribbeln, das ist der neuropathische Schmerz. Leicht zu erkennen, für mich so unvorstellbar, warum er so schlecht behandelt wird und die Patienten jahrelang leiden müssen.
Es ist ja auch oft so, dass die Patientinnen mit konkreten Präparatwünschen in die Apotheke kommen. Sie haben jetzt gut zusammengefasst, wie man das irgendwie differenzieren kann, was sinnvoll ist, was nicht. Wo sehen Sie generell im Umgang mit der Selbstmedikation hier das größte Fehlerpotenzial?
Ja, das sind die NSAIR für mich. Ja, das sind die NSAIR für mich, aber Paracetamol darf man auch nicht unterschätzen. Die NSAIR, die werden so als harmlos angesehen, weil es jeder zu Hause herumkugeln hat. Ja, ich kann nichts anderes sagen, als herumkugeln hat. Ja, das Aspirin, was man einfach so nehmen kann. Alle NSAIR, und deswegen ist es für die Patienten so verbunden, ich habe das und ich kriege Naproxen over the counter, Ibuprofen, ich habe das, man gibt es der Nachbarin über den Zaun, die ist zu 88, tut das Kreuz weh zum Beispiel. Aber aufgrund dieser Enzymhemmung Cyclooxygenase 1 und 2 haben die eine ausgesprochene Organtoxizität. Renal, gastrointestinal, kardiovaskulär, Blutgerinnung. Und das ist die geringste effektive Dosis für die kürzest notwendige Zeit. Und da muss ich mich sehr gut auskennen, welches Präparat hat welche Balkenlänge, COX-1, COX-2-Hemmung, welches kann ich denn hernehmen? Und dann hat der Patient vielleicht auch noch Corticosteroide, SSRI, eine bestimmte Gruppe der Antidepressiva zum Beispiel. Dann kann es vermehrt auch zu Blutungen kommen, gastroduodenale Blutungen zum Beispiel auch. Und hier muss ich sehr sorgfältig sein. Und gerade auch, was anbelangt, das Paracetamol, die Lebertoxizität ist bekannt, aber wir wissen auch, dass 1 Gramm Paracetamol, die Cyclooxygenase 2, und die brauchen wir, damit unsere Arterien offen bleiben zur Produktion von Prostacyclin, das ist antiaggregatorisch, vasoprotektiv. Also so hat auch Paracetamol ein kardiovaskuläres Nebenwirkungsrisiko. Und wenn wir Paracetamol bei Patienten mit dementsprechenden Grunderkrankungen, auch renal zum Beispiel, Cyclooxygenase 2, brauchen wir auch renal, kann es hier auch zu kardiovaskulären Nebenwirkungen kommen und Morbidität und Mortalität definitiv auch erhöhen.
Sie haben gerade erwähnt, die unterschiedlichen Probleme mit der Selbstmedikation, mit den OTC-Präparaten. Das bringt mich auch dazu, die legitime Schmerztherapie ist wichtig, aber wo kippt es in übermäßigen Gebrauch um? Ja? Und wie kann man das als Apotheker, als Apothekerin gut erkennen?
Erstens einmal, es gibt Patienten, die sich die Kombinationspräparate auch holen bei Kopfschmerz. Ja? Wenn wir hier anfangen, Mischung Paracetamol, Aspirin und Koffein. Durch Koffein schnellere Wirksamkeit. Und gerade auch diese Kombinationspräparate, die die Patienten bei Kopfschmerz dann sogar schon dann einnehmen, prophylaktisch, weil sie Angst haben, dass sie Kopfschmerz bekommen. Da gibt es die 10- und 20er-Regel, also 10 Tage ja, 20 Tage nicht einnehmen pro Monat, kann zu einem analgetika-induzierten Kopfschmerz führen. Das heißt, es sind Patienten, die davor vielleicht einen Spannungskopfschmerz haben, zieht von hinten nach vorne zur Stirn, ist nicht so extrem pochend oder auch Migräne haben. Das kann man differenzieren mit dem Hüpftest. Also hat einer Migräne und hüpft und es tut Hölle weh, ganz stark weh. Also kann man so ganz einfach sagen, das ist Migräne, geht in Migräne-Richtung. Und dann kann es aber zu einem analgetika-induzierten Kopfschmerz führen, wo dann plötzlich vielleicht der ganze Kopf wehtut und zwar täglich. Also das ist dann ein Kopfschmerz, der dann nicht mehr weggeht. Ja? Was mir aber auch wichtig ist, wo die Apotheker an der Tara sorgfältig sein sollen, das sind jetzt nicht nur die Over-the-Counter-Präparate. Ja, das sind auch die rezeptpflichtigen Präparate, wo man, und ich gehe jetzt auf Opioide, ja, und zwar, wenn Opioide, also wir unterrichten in Österreich, wir sind weit entfernt von einer Opioidkrise wie in Amerika, weil wir mechanismenbasiert arbeiten mit Co-Analgetika, Schmerzintensität, Berücksichtigung. Aber es gibt immer wieder Anwendungsfehler, die auch erkennbar sind, dass unretardierte Opioide einfach verordnet werden. Und das widerspricht unseren Regeln, denn die Behandlung des nicht tumorbedingten Schmerzes, sogar bei Tumorpatienten, ist man hier sorgfältig mit unretardierten Opioide. Also retardiert ist die Basis. Und es sollte, und wenn ein Patient kommt, der immer wieder unretardiertes Tramadol bekommt, unretardiertes Opioid, Hydromorphon, Oxycodon bekommt, ja, das sollte man schon auch ein bisschen hellhörig werden oder ein bisschen hinterfragen. Das ist nicht die Regel der Kunst. Ja. Wenn ein Patient es zum Beispiel mal dabei hat, in einer Phase, wo er stärkere Schmerzen hat, ja, oder in einer Rotationsphase, da ist das normal, dann geben wir das einmal. Aber nicht ausschließlich unretardierte Opioide. Und ich bitte auch zu schauen, die Opioide, wenn wir einstellen, die können Nebenwirkungen machen, Müdigkeit, Schwindeln, Übelkeit, Erbrechen. Eigentlich sollten wir prophylaktisch die Übelkeit schon mitbehandeln. Wenn das aber jetzt nicht passiert, ja, und der Patient hat Übelkeit, dass man da drauf achtet, vielleicht auch den Arzt anruft, hier fehlt eine antiemetische Prophylaxe. Oder Obstipationsprophylaxe, wenn der Patient schon kommt und sagt, er hat einige Tage keinen Stuhl. Also das gehört hier dazu, Obstipation. Hier ist keine Toleranzentwicklung, das bleibt bestehen, wenn das ein Patient hat. Das muss dementsprechend adäquat behandelt werden. Die Übelkeit, die sistiert in der Regel bei den meisten Patienten innerhalb von einigen Tagen, wenn sie es überhaupt haben. Ja, also das ist mir wichtig. Und hier eben bei den Opioiden, hier darauf achten, dass hier nicht nur unretardiert gearbeitet wird. Das ist mir wichtig, weil das widerspricht unseren Regeln in der Opioidtherapie.
Vielen Dank, sehr essentieller Hinweis. Wir haben jetzt viel über medikamentöse Schmerztherapie gesprochen. Welchen Stellenwert hat auch die nicht-medikamentöse Schmerztherapie?
Einen großen Stellenwert. Wir arbeiten nicht nur mit Medikamenten, wir haben vieles gelernt. Sie haben vorher gesagt, Sie machen Akupunktur. Ja, ich mache 30 Jahre Akupunktur. Ich habe auch ein Diplom in Neuraltherapie. Ich habe unterschiedliche Gerätschaften auch in meiner Ordination. Aber darum geht es nicht. Wir arbeiten interdisziplinär. Wir arbeiten mit Physiotherapeuten zusammen. Wir arbeiten mit Psychotherapeuten zusammen. Invasive Therapie. Wir blockieren Nerven. Wir arbeiten mit transkutaner elektrischer Nervenstimulation. Das sind zum Beispiel Elektroden, die aufgelegt werden, angeschlossen an ein Kästchen, wo man mit Reizimpulsen Schmerztherapien kann. Wenn der Schmerz gravierend ist, arbeiten wir invasiv, sodass in ein Zentrum der Patient geschickt wird, wo Elektroden zu einem Nerv gelegt werden oder rückenmarksnahe platziert werden mit einem kleinen Generator, wo hier durch Impulse Schmerz blockiert werden. Wir haben, das ist auch eine relativ neue Methode, die Vagusstimulation, wo am Ohr kommt der Nervus vagus an die Öffentlichkeit oder öffnet sich in der Peripherie und über den Nervus vagus kann man hier auch das vegetative Nervensystem sehr gut beeinflussen. Da platziert man Elektroden am Ohr, ein kleines Kästchen hinter dem Ohr mit einer kleinen Batterie und es werden Impulse freigesetzt. Also das kann auch wunderbar helfen. Also wir arbeiten mit vielen, vielen Methoden. Ja? Und eines, wir arbeiten auch mit dem Medikament, was der Patient selbst mit sich trägt. Das ist die Bewegung. Die ausreichende körperliche Tätigkeit, Bewegung, nicht so ein Couch-Potato sein, der muss auch aktiv sein, ja, weil es gibt dieser Begriff der Neuroinflammation. Also dort, wo die Nerven eintreten in den Rückenmarksbereich, aber noch eher in der Peripherie, wenn man sich nicht bewegt, wenn man Schmerz hat, auch wenig schläft oder depressive Erkrankungen hat, kommt es hier zur Freisetzung von Entzündungsmediatoren und die fördern Schmerz, die fördern schlechte Stimmung, Depressionen, dass man nicht schlafen kann, ja? Und wenn man sich aber ausreichend bewegt, also moderate Bewegung, 4-5 Mal in der Woche, über 40 Minuten, 45 Minuten, kommt es zur Reduzierung dieser Neuroinflammation. Ja? Übrigens auch mediterrane Ernährung führt dazu, und damit meine ich jetzt nicht die Pizza, ja? Sondern mediterrane Ernährung reduziert hier auch, sodass Schmerz besser werden kann, Psyche besser werden kann, Schlaf besser werden kann. Das ist das Medikament, was der Patient in sich trägt. Und viele, viele Patienten, natürlich, wenn ich jetzt starke Schmerzen habe, kann ich mich nicht so bewegen. Deswegen geben wir auch Medikamente oder machen Infiltrationen. Wenn der Patient sich dann auch bewegen kann und er geht, dann plötzlich kann es auch sein, wir bestellen ja die Patienten in regelmäßigen Abständen, wo wir Laborparameter kontrollieren, wo wir die Effektivität kontrollieren, kann es auch sein, hey, dass es besser geworden ist und dass wir mit den Medikamenten auch retour gehen können ein bisschen, ne?
Und ich nehme an, da spielt die psychische Situation der Patienten und Patientinnen auch eine große Rolle?
Natürlich, die psychische Situation ist das Um und Auf. Also die chronische Schmerztherapie, da muss man die Fähigkeit haben, Patienten zu verstehen, sich auch in diesen Patienten hineinzufühlen und auch zu wissen, was in ihm vorgeht. Ja? Und wenn man dann den Patienten abholen kann und wenn man ihm helfen kann mit unterschiedlichen Verfahren, medikamentös, nicht medikamentös, und man ihm dann auch aufzeigt, schauen Sie, jetzt gehen Sie einmal, ich möchte aus Ihnen keine Marathonläufer machen, sondern einfach, dass Sie sich bewegen. Ja? Was auch immer für Sie Bewegung ist, schwimmen gehen oder manche gehen auch sogar tanzen dann wieder. Ja? Das ist einfach Schmerzmedizin. Das ist Behandlung chronischer Schmerzpatienten.
Schön. Eine Frage noch. Die Gendermedizin hat ja in vielen Bereichen Einzug gehalten. Sie haben ja schon einige Interviews gehalten zu diesem Thema und Vorträge gehalten, jetzt hier auch an dieser Stelle noch. Was ist der Unterschied in der Schmerzempfindung und auch in der Schmerzbehandlung zwischen den Geschlechtern?
Ja, es gibt so diese Aussage, die Menschheit wäre ausgestorben, wenn die Männer die Kinder gebären müssten und die Männer haben den Männerschnupfen. Aber man hat eigentlich schon im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert vermutet, im 19. Jahrhundert durch Studien in den Labors gesehen, dass die Frau auf elektrische, mechanische, thermische Reize eine geringere Reizschwelle hat und eine geringere Schmerztoleranz. Das heißt, das Schmerzempfinden der Frau ist stärker ausgeprägt. Und zwar, wenn ich jetzt Frau sage, meine ich die gebärfähige Frau. Da, wo auch die Hormone eine große Rolle spielen. Postmenopausal ist Mann und Frau gleich. Davor, ja. Und man hat gesehen, dass eine höchste Empfindsamkeit auf diese Druckschmerzreize bei der Frau zu sehen sind. Und gerade da, diese Druckreize, diese myofasziale Gegend sozusagen, hat große Bedeutung, wenn wir Fibromyalgie anschauen, Spannungskopfschmerz, temporomandibuläre Schmerzen, Schmerz im Gesicht, myofaszialer Schmerz zum Beispiel. Und dann hat man gesehen, dass diese myofaszialen Schmerzzellen weniger dieser deszendierenden Schmerzhemmung, die vom Mittelhirn ausgeht. Wenn ich jetzt Schmerz habe, wird im Mittelhirn werden die serotonergen, noradrenergen, schmerzhemmenden Bahnen aktiviert, die dann im Bereich der WDR-Neuronen eine Schmerzhemmung machen. Das bei der Frau, das einfach nicht so ausgeprägt ist. Die Frau hat eine schlechtere Schmerzhemmung und die Frau hat zum Beispiel im Gesicht, da hat man gesehen, pro Quadratzentimeter 34, der Mann 17 Nozizeptoren, deswegen temporomandibulärer Schmerz mehr. Jetzt spielen doch die Hormone eine Rolle. Wir haben den weiblichen Zyklus, ne? Mit der Monatsblutung, dazwischen haben wir die Ovulation. Ovulation, Abfall von Östrogen, Monatsblutung, Abfall von Östrogen und Progesteron. Und hier kommt es jeweils zu einer Zunahme der Schmerzen. Das führt zu einer Schmerzverstärkung. Das ist auch die Phase, wo viele Frauen im gebärfähigen Alter auch Migräne haben zum Beispiel. Weil da Serotonin und Calcitonin Gene-Related Peptide in Trigeminus Ganglion freigesetzt wird. Steigt danach nach der Monatsblutung und nach der Ovulation wieder das Östrogen an, verhindert es diese Freisetzung dieser beiden Neuropeptide. Ja? Und natürlich auch die Nebenwirkungen sind bei der Frau viel deutlicher als beim Mann, wie Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Herzrhythmusstörungen zum Beispiel, auch Antiarrhythmika, weil viele Studien ja lange Zeit nur Männern durchgeführt worden sind, Medikamentenstudien, weil man ja keine Schwangerschaft ausschließen musste, nicht die hormonellen Schwankungen ausschließen musste und man hat die Ergebnisse auf die Frau extrapoliert, viel zu hohe Dosierungen. Und man hat zum Beispiel gesehen, dass Opioide im gebärfähigen Alter mit Morphin getestet, die Frau selbe Dosierung wie der Mann, die Frau eine 2- bis 3-fache bessere analgetische Wirksamkeit hat. Ja, bei Ibuprofen hat man gesehen, dass die analgetische Wirksamkeit beim Mann besser ist, antiinflammatorisch, entzündungshemmend bei beiden gleich, Mann und Frau gleich. Ja, also nur so, um ein paar Unterschiede hier aufzuzeigen. Und es ist so, dass die Frau auch natürlich mehr vergesellschaftet ist und das ist auch der Nachteil, weshalb sie nicht so ernst genommen wird wie der Mann. Die Frau hat mehr Depressionen, Angststörungen, ja. Das weibliche Geschlecht leider diese Erkrankungen mehr ausgeprägt und deswegen oft so eine Benachteiligung. Und es gibt eine sehr große Studie Israel-Amerika in der Notaufnahme, wo Frau und Mann die gleiche Schmerzintensität angegeben haben, aber die Frau wurde 30 Minuten später behandelt und hat weniger Analgetika bekommen wie der Mann, und zwar sowohl von der Ärztin wie vom Arzt.
Okay, interessant. Wird das in einer Durchschnittsordination, sage ich jetzt mal, wird da Rücksicht drauf genommen auf das Geschlecht?
Wenn man sich damit beschäftigt, ja. Wenn man sich damit nicht beschäftigt, nein. Und ja, ich bin sicher, dass man in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr wissen wird, ja. Aber In der Regel, wenn ich mich jetzt nicht mit den Medikamenten so auskenne, wie ist das mit der Enzymausstattung, mit der Glucuronidierung bei Mann und Frau? In der Regel arbeiten wir doch immer Steigerung des Analgetikums unter Berücksichtigung von Wirkung und Nebenwirkung. Ja? So vermeidet man schon einmal Nebenwirkung, ohne dass man weiß, warum die Frau jetzt vielleicht mehr Wirkung hat oder Nebenwirkung hat. Also dieser Satz ist, glaube ich, schon einmal ein Schutz, damit hier nichts passiert, was für die Patientin unangenehm ist. Und wir wissen ja, diese Antidepressiva, Amitriptylin zum Beispiel, ja, bei einem kardial kranken Patienten oder über 65 sagen wir Hände weg davon, weil es am meisten Adrenerg-Tachyarrhythmien doch auch auslöst. Ja. Also wir haben schon so Schutzmechanismen oder auch Lehren, die uns da helfen, vorsichtig zu sein, damit hier nichts ausgelöst wird. Aber Gendermedizin ist extrem spannend, ja. Ja, und das Gehirn wird ja schon geprägt im Mutterleib, ja, durch die Hormone, Testosteron und vor allem die Östrogene. Testosteron ist rein schmerzhemmend, Östrogen, Progesteron ist sowohl schmerzhemmend wie auch schmerzerregend, aber das würde jetzt alle verwirren, wenn ich darüber spreche. Aber mir geht es noch um eines. Wenn man Schmerz hat, Mann und Frau, dann werden unterschiedliche Gehirnareale aktiviert. Das limbische System, Gefühlssystem bei der Frau, beim Mann das kognitive analytische Frontalhirn, ja, aufgrund einer Prägung im Mutterleib. Und wenn eine Frau Schmerz hat, im gebärfähigen Alter oder auch vor der Geburt, werden mehr Östrogene freigesetzt und Opioidrezeptoren, sodass die Frau und die Schmerzschwelle verändert sich dadurch. Deswegen bekommt die Frau auch die Kinder und toleriert es dann, weil sie durch die Natur vorbereitet wird, durch Boosterung, Östrogen, Progesteron und Oxytocin.
Dankeschön. Eine Frage zur demografischen Entwicklung. Wie beeinflusst die Überalterung der Gesellschaft und die damit verbundene Chronifizierung verschiedener Krankheiten, sagen wir mal onkologische Erkrankungen, Demenzen, wie beeinflusst das die Schmerztherapie?
Ganz enorm, ganz enorm. Der demografische Wandel ist für uns ein großes Thema. Wir halten sehr viele Vorträge über Schmerzbehandlung beim geriatrischen Patienten, welche Medikamente hier einzusetzen sind aufgrund der Organinsuffizienzen, wie man hier auch Schmerz messen kann, vor allem bei sprachlosen, dementen Patienten. Das ist uns extrem wichtig. Und früher, manche glauben auch, dass der ältere Patient weniger Schmerzempfinden hat als der jüngere Patient, aber das stimmt überhaupt nicht, denn letztendlich, es wird schon, die Nervenleitgeschwindigkeit wird etwas langsamer, die Freisetzung von Rezeptoren, von Opioidrezeptoren zum Beispiel auch, Dopamin, Serotonin wird weniger produziert. Aber was langsamer wird, ist auch die Schmerzhemmung. Der ältere Patient hat eine schlechtere Schmerzhemmung, deswegen ist die Schmerzempfindsamkeit gleich. Und was extrem wichtig ist, der ältere Patient braucht eine sehr gute, an seine Organinsuffizienzen, an seine Polymedikation adaptierte Schmerztherapie, um hier keine gravierenden Nebenwirkungen, ganz horrende Interaktionen auszulösen. Und vor allem auch, um eine Unterdrückung des Sympathikus herbeizuführen, weil diese Patienten haben Komorbiditäten und die Sympathikusaktivierung, wie ich anfänglich schon gesagt habe, kann Morbidität, Mortalität erhöhen. Und eines macht Schmerz auch noch. Es verschlechtert ganz massiv die Demenz. Ganz massiv. Und zwischen Dementen und Nicht-Dementen, wenn man sich jetzt Morbus Alzheimer anschaut, ist die Schmerzschwelle gleich. Die Schmerzschwelle ist gleich, aber die Toleranzschwelle ist beim Dementen höher. Der lässt länger die Hand auf der Herdplatte. Und die vegetative Schmerzschwelle ist beim Dementen höher. Das heißt, beim Dementen steigt später Blutdruck und Herzfrequenz an. Und er hat aber schon massiven Schmerz. Und das muss man wissen. Mhm. Und korrekt muss man diese Patienten multimodal, interdisziplinär, man muss auch die Kognition fördern, die Mobilität fördern. Denn wir haben massive Engpässe bei den Ärzten, bei den Pflegepersonen. Und das wird sich nicht ändern so schnell, ja? Und umso länger wir die geriatrischen Patienten autark halten, dass sie alleine zu Hause leben können, so gut wie möglich, ja? Das ist ein ganz wichtiger, zentraler Punkt für uns und in der Zukunft.
Eine abschließende Frage an Sie, Frau Dr. Strohmer. Wenn Sie einer jungen Apothekerin einen Rat geben können für den Umgang mit Schmerzpatientinnen, was wäre das?
Hinsehen, hinhören und ein bisschen hineinfühlen und ein bisschen den Patienten in ein Gespräch verwickeln. Und oft weiß man innerhalb, da braucht man keine Minute dazu, dass es vielleicht korrekt ist, was der Patient jetzt verordnet hat, oder dass es nicht korrekt ist als Medikation, was der Patient hat. Und das ist für den Patienten, dieses bisschen hinhören, hinsehen, bisschen zuhören, kann für den Patienten ganz entscheidend sein für sein zukünftiges Leben, für seine Lebensqualität. Ja, hier auf Erden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen noch einmal ist mir die Kooperation mit den Apothekern an der Tara sehr wichtig. Und ich hoffe, dass auch dieser Podcast ein bisschen Information enthält und dass man dann, wenn man ihn gehört hat, am nächsten Tag an der Tara ein bisschen hellhöriger ist.
Frau Dr. Strohmer, vielen Dank für dieses informative Gespräch. Ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele Hörerinnen und Hörer sehr viel mitnehmen können davon.
Ich danke mich auch sehr bei Ihnen. Danke sehr.
Das war Folge 32 von ÖAZ im Ohr zum Thema Schmerz mit Oberärztin Dr. Waltraud Strohmer und ÖAZ-Redakteurin Magister Dr. Ruth Streibel. Passend dazu finden Sie in der ÖAZ 02 einen Themenschwerpunkt mit Fokus auf die Schmerztherapie bei Opioidabhängigkeit bzw. Substanzmissbrauch. Magister Nina Gludowatz beantwortet darin, was es zu beachten gilt, welche Empfehlungen es gibt und Opioide eigentlich tabu sind. Im zweiten Themenschwerpunkt lesen Sie einen spannenden Beitrag von Magister Anna-Maria Schneider über neurodegenerative Erkrankungen und deren Biomarker. Weiters beschäftigt sich Magister Arnold Achmüller bei den HMPPA-Monographien mit der Paprika. Übrigens, alle Inhalte der ÖAZ sind auch online auf oeaz.at verfügbar. Mit unserer Text-to-Speech-Funktion können Sie ausgewählte Beiträge auch bequem anhören, falls Sie mal keine Zeit zum Lesen haben. Bleiben Sie neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.